Willkommen zurück in deinem Kopf. Manchmal fliegen die Gefühle durcheinander. Laut, chaotisch und ungebremst. Mit 14 fühlt sich das dann an wie ein Dauergewitter. Mit 30 vielleicht eher wie ein Stau zur Rush-Hour. Doch egal in welchem Alter, erst wenn Freude und Trauer zusammenfinden, entsteht ein echtes Gleichgewicht. Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann eben nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alles steht Kopf, hier auf Neuroklar. Und zu Beginn starten wir wieder mit einem Rückblick. Kapitel 1. Manchmal reicht ein Augenblick, um alles auf den Kopf zu stellen. Manchmal braucht es eben auch genauso einen Moment, um sich daran zu erinnern, was wirklich zählt. Bevor wir also nun weitermachen, blicken wir noch einmal zurück. Im ersten Teil haben wir Riley kennengelernt. 11 Jahre alt, neu in San Francisco, entwurzelt aus ihrer alten Heimat Minnesota. Wir sind mit ihr durch Höhen und Tiefen gegangen. Das erste Abendessen mit den Eltern in der neuen Wohnung, der verpatzte Schultag und das verlorene Hockeyspiel. Im Kontrollzentrum haben wir gesehen, wie Freude alles daran setzte, Riley glücklich zu halten, koste es, was es wolle. Doch Trauer färbte die Erinnerungen blau, Wut explodierte, Angst zitterte und Ekel rollte unentwegt die Augen. Dann kam der Bruch. Freude und Trauer wurden zusammen mit den Kernerinnerungen in das Gedächtnislabyrinth geschleudert. Zurück blieben also Wut, Angst und Ekel. Ja, natürlich, und Riley, die immer stiller, gereizter und leerer wurde. Die Inseln der Persönlichkeiten stürzten nacheinander ein. Freundschaft, Humor, Eishockey und Ehrlichkeit. Am Ende stieg Riley in den Bus, entschlossen, ihre neue Heimat zu verlassen. So endete also der erste Teil und wir beginnen nun in der zweiten Hälfte. Wir treffen also Freude wieder, an einem Ort, der alles andere als fröhlich ist, das Vergessen. Eine weite, trostlose Ebene, in der Erinnerungen langsam zerfallen. Überall liegen graue Kugeln, farblos und leblos. Manche sind nur Staub, andere halb durchsichtig, kurz davor zu verschwinden. Freude rennt von einer Kugel zur nächsten und versucht sie zu retten. Doch sobald sie sie berührt, zerbricht sie in ihren Händen. Ein Lieblingslied, ein Geruch von frischem Schnee, ein Spielzeug aus früherer Kindheit, alles vergeht. Zum ersten Mal wirkt Freude nicht strahlend, sondern hilflos. Sie, die sonst unerschütterlich optimistisch war, spürt, ihre Energie reicht hier nicht. In diesem trostlosen Ort taucht plötzlich eine Gestalt auf, die hier so gar nicht hinpassen will. Bing Bong. Rileys imaginärer Freund aus früher Kindheit. Halb Elefant, halb Delfin. Rosa, flauschig, mit Zuckerstabschweif und quietschender Stimme. Er ist bunt, schrill und kindlich. Ein Fremdkörper im grauen Abgrund. Für Kinder im Kino ist Bing Bong lustig. Für Erwachsene ist er bittersüß. Die Verkörperung jener Fantasiewesen, die wir alle irgendwann zurückgelassen haben. Bing Bong erkennt Freude sofort. Er erzählt, wie er mit Riley früher gespielt hat. Raketenflüge, Süßigkeitenabenteuer, Fantasiereisen zum Mond. Seine Augen leuchten, wenn er davon spricht. Doch wir spüren, er weiß, dass seine Zeit vorbei ist. Zusammen mit Freude besucht Bing Bong einen Weg zurückzufinden. Sie entdecken eine alte Rakete, einen Kinderwagen. Klapprig, halb kaputt, doch für Bing Bong das Gefährt, das er mit Riley zum Mond steuern wollte. Sie setzen sich hinein und singen laut das alte Lied. Und tatsächlich, die Rakete hebt kurz ab. Nur ein paar Meter, ein Hauch von Hoffnung. Doch dann stürzt sie wieder ab. Sie versuchen es erneut. Singen, lachen und strampeln. Wieder stürzt die Rakete ab. Wieder und immer wieder. Für Kinder ist es eine Slapstick-Szene, für Erwachsene eine Metapher. Der Versuch, die Fantasie der Kindheit wiederzubeleben. Vergeblich. Am Ende opfert sich Bing Bong. Er springt von der Rakete ab, damit sie leichter ist. Freude fliegt nun hinaus und er bleibt zurück. Seine letzten Worte sind: Bring Riley wieder zum Lachen. Dann verschwindet er, aufgelöst im Vergessen. Es ist einer der emotionalsten Momente des Films, der Abschied von der frühen Kindheit. Während Freude kämpft, wandert Trauer durchs Gedächtnislabyrinth. Sie wirkt unbeholfen, langsam und voller Selbstzweifel. Immer wieder setzt sie sich hin, unfähig weiterzugehen. Doch die Szene zeigt eine stille Wahrheit. Wenn Trauer eine Erinnerung berührt, wird diese durch sie verändert. Ein sonniges Hockeyspiel wird wehmütig, aber auch tiefer und echter. Ein Familienmoment wird blau und bekommt dadurch Gewicht. Trauer erkennt langsam, sie macht Erinnerungen nicht kaputt. Sie macht sie bedeutungsvoll. Währenddessen draußen. Riley sitzt im Bus, ihr Blick leer, die Stirn an die Scheibe gedrückt. Straßen ziehen vorbei, graue Häuser, Laternen und Gesichter von Fremden. Neben ihr reden die Menschen, lachen und telefonieren. Riley ist abwesend. Keine Freude, keine Trauer, einfach nur Leere. Kinder sehen ein Mädchen, was davonläuft. Erwachsene sehen ein Bild für emotionale Abwesenheit. Ja, wie eine Depression. Ihre Hände liegen regungslos im Schoß. Die Kamera bleibt lange auf ihrem Gesicht. Ein mutiger Schritt für einen Kinderfilm. Im Kontrollzentrum herrscht Chaos. Wut, Angst und Ekel versuchen verzweifelt, etwas zu tun. Wut hämmert auf die Knöpfe, ohne Wirkung. Angst rennt im Kreis. Sie verlässt uns für immer. Ekel zieht eine Augenbraue hoch. Das war's. Game over. Doch die Konsole reagiert eben nicht mehr. Riley ist blockiert. Das Bild ist klar. Ohne Freude und Trauer kann sie eben auch nicht handeln. Dieses Kapitel ist kein klassischer Anfang, sondern ein Spiegel. Es zeigt, wie leer ein Mensch wird, wenn die Gefühle fehlen. Es macht klar, dass nicht nur Freude zählt, sondern gerade die Gefühle, die wir am liebsten verdrängen. Es bereitet die Bühne für die Erkenntnis, dass Trauer nicht der Feind, sondern ein Verbündeter ist. Für Kinder ist es spannend, traurig und komisch. Für die Erwachsenen ein schmerzhafter Blick auf die Zerbrechlichkeit der menschlichen Identität. Und so endet das Kapitel. Freude erschüttert, aber gestärkt durch das Opfer von Bing Bong. Trauer, langsam begreifend, dass sie gebraucht wird. Riley unterwegs, um sich selbst zu verlieren. Und ein Kontrollzentrum, das ohne Balance nicht funktioniert. Kapitel 2. Jede Geschichte hat ihren Wendepunkt. Bei Alles steht Kopf ist das nicht der Moment, wo etwas Großes explodiert oder ein Held die Waffe schwingt. Es ist der Moment, in dem ein Kind aufhört, stark zu spielen und endlich zu weinen beginnt. Wir sehen Riley im Bus, wie sie auf ihrem Sitz zusammengesunken ist. Ihr Körper ist schwer, als würde er kaum noch Kraft haben. Die Hände liegen schlaff im Schoß, die Stirn ruht am kalten Glas des Fensters. Für Kinder ist es einfach nur traurig. Für Erwachsene ist es schmerzhaft real. So sieht nun einmal emotionale Leere aus, wenn eben nichts mehr spürbar ist. Im Inneren spiegelt sich diese Leere. Im Kontrollzentrum ist es still, dunkel, ja, fast unheimlich. Die Knöpfe, an denen sonst das Leben pulsiert, reagieren nicht mehr. Nun ist es soweit. Wut, Angst und Ekel rennen alle mehr oder weniger im Kreis. Wut hämmert mit seinen Fäusten auf die Konsole. Wir müssen was tun! Wir dürfen sie nicht verlieren! Angst stolpert umher, sieht überall Katastrophen. Wenn sie wegfährt, sehen wir die Eltern nie wieder. Sie landen auf der Straße und wir verhungern. Ekel lehnt sich an die Wand und rollt wieder mit den Augen. Toll, wir sitzen in einem Bus, der nach Schweiß riecht. Das war's dann wohl mit unserem Leben. Die Übertreibungen sind witzig, aber auch eben hilflos. Denn egal was sie tun, Riley reagiert nicht. Dieses Bild ist auch wieder stark. Ohne Freude und Trauer hat sie eben keinen Zugang mehr zu echten Entscheidungen. Währenddessen kämpfen Freude und Trauer darum, ins Kontrollzentrum zurückzukehren. Sie sind müde, ausgelaugt von ihrer Reise durchs Labyrinth, durch das Vergessen, durch Bing Bongs Opfer. Hier nutzt der Film die Gelegenheit, die beiden Figuren zu verändern. Freude ist nicht mehr nur die Strahlerin. Sie hat gesehen, wie ständige Positivität gescheitert ist. Trauer ist nicht mehr nur die Bremse. Sie ahnt, dass sie gebraucht wird. Die beiden klettern, stolpern und helfen sich gegenseitig und erreichen letztendlich den Kontrollraum. Nun kommt der Moment der Wahrheit. Freude steht am Steuer, wie immer. Doch sie hält inne. Sie schaut Trauer an. Die Figur, die sie bisher am liebsten verdrängt hatte. Und sie sagt sinnbildlich, du musst das tun. Zum allerersten Mal wird Freude zur Seite. Zum allerersten Mal darf Trauer die Kontrolle übernehmen. Es ist kein lauter Moment, kein Knall, kein Feuerwerk, sondern still und genau deshalb so mächtig. Draußen im Bus verändert sich alles. Riley atmet schwer, ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie steht auf, geht nach vorne und bittet den Fahrer anzuhalten und sie rauszulassen. Diese Szene ist still. Fast unheimlich still. Wir sehen keine heroische Musik, beziehungsweise hören sie nicht. Wir sehen keine schnellen Schnitte. Nur ein Kind, das merkt, ich kann nicht davonlaufen. Sie steigt aus und läuft zurück nach Hause. Zu Hause angekommen, hält sie es nicht mehr aus. Sie bricht zusammen und weint. Sie sagt alles, was sie bisher verschwiegen hat. Dass sie Minnesota vermisst. Dass sie unglücklich ist. Dass sie versucht hat, stark zu sein. Und gescheitert ist. Ihre Eltern hören ihr zu und tun etwas Entscheidendes. Sie gestehen, dass auch sie traurig sind. Dass auch sie den Umzug schwer finden. Dass auch sie Heimweh haben. Es ist der Moment der Verbindung. Nicht durch Freude, nicht durch Lachen, sondern durch geteilte Trauer. Die psychologische Wahrheit dahinter. Der Höhepunkt ist nicht nur eine Filmszene. Es ist ein Abbild dessen, wie echte Nähe entsteht. Nicht, wenn wir alles überspielen. Nicht, wenn wir immer stark tun. Sondern, wenn wir uns auch verletzlich zeigen. Freude hat das so lange blockiert. Trauer hat es nun möglich gemacht. Und genau das ist die Lehre. Gefühle sind Werkzeuge und jedes hat seine Zeit. Auch hier baut Pixar kleine Ventile ein. Während Riley weint, murmelt Ekel im Hintergrund. Na toll, jetzt heulen alle. Wut knurrt. Warum haben sie das nicht gleich gemacht? Angst flüstert. Wenn die Eltern jetzt auch abhauen? Diese Einwürfe lockern die Schwere, ohne die Kraft der Szene zu schwächen. Nachdem Riley ihre Gefühle zugelassen hat, verändert sich nun das gesamte System. Die Erinnerungen, die ins Kontrollzentrum zurückkehren, sind nicht mehr einfarbig. Eine Kugel kann gleichzeitig gelb und blau sein. Eine Erinnerung ist fröhlich und traurig zugleich. Das bedeutet, Riley wächst. Sie ist nun nicht mehr ein Kind, das nur Freude kennt. Sie ist ein Mensch, der alle Gefühle braucht. Warum dieser Moment wirkt? Kinder sehen, Riley hat es geschafft. Erwachsene sehen, Glück ist nicht die Abwesenheit von Traurigkeit. Glück ist das Zusammenspiel aller Gefühle, auch der schwierigen. Darum weinen vielleicht Erwachsene vereinzelt im Kino, während die Kinder erleichtert aufatmen. Es ist dieselbe Szene, aber sie spricht eben auf zwei Ebenen. Kapitel 3. Die große Prüfung, nennen wir sie mal so, ist bestanden. Riley hat ihre Gefühle wiedergefunden, indem sie zum ersten Mal wirklich traurig sein durfte. Doch eine Geschichte endet nicht in einem einzigen Moment. Nach der Träne folgt die Frage, was bleibt? Das Kontrollzentrum leuchtet wieder auf. Die Anzeigen springen an, die Knöpfe reagieren. Das Chaos lichtet sich. Doch was hat sich eigentlich verändert? Freude ist nicht mehr die alleinige Chefin. Trauer sitzt nicht mehr am Rand. Alle fünf Gefühle stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wut knurrt, dass er trotzdem gebraucht wird. Ekel hebt die Augenbraue und meint, dass man wenigstens noch auf seinen Stil achten soll. Angst zittert, aber weiß auch, ohne ihn gibt's keine Vorsicht. Freude strahlt, aber diesmal weniger überdreht, sondern ruhiger. Trauer wirkt zum ersten Mal sicher. Nicht, weil sie lacht, sondern weil sie akzeptiert ist. Es ist nun wie ein Team, das zum ersten Mal gelernt hat, dass jeder seinen Platz hat. Das Herzstück der Auflösung spielt sich praktisch draußen ab. Riley sitzt mit ihren Eltern zusammen, noch immer mit verweinten Augen. Sie erzählt, wie sie Minnesota vermisst, dass sie Heimweh hat, dass sie Angst hatte, schwach zu wirken. Ihre Eltern hören zu, statt mit Vorwürfen um die Ecke zu kommen. Also Verständnis. Sie sagen auch, dass sie den Umzug schwer finden und Heimweh spüren. In diesem Moment ist Familie nicht mehr nur ein Ideal, sondern gelebte Ehrlichkeit. nicht alles wird gut, sondern es ist schwer, aber wir tragen es gemeinsam. Die Kernerinnerungen, die ins Kontrollzentrum zurückkehren, sehen anders aus. Sie sind nicht mehr klar gelb oder blau, wie oben beschrieben, sondern sie haben Mischfarben. Eine Erinnerung an ein Hockeyspiel ist gleichzeitig lustig und traurig. Eine Szene mit der besten Freundin ist schön und schmerzhaft zugleich. Diese neuen Kugeln sind heller und komplexer. Ein Bild dafür, wie wir wachsen. Wir lernen, dass Erlebnisse nicht eindeutig sind. Sie tragen eben Widersprüche. Und genau das macht sie so wertvoll. Neue Inseln entstehen. Mit diesen neuen Erinnerungen bauen sich auch die Inseln der Persönlichkeit wieder auf, beziehungsweise um. Die Familieninsel erstrahlt stärker, gestützt durch ehrliche Nähe zwischen Riley und ihren Eltern. Die Freundschaftsinsel beginnt sich auch neu zu formen. Diesmal nicht nur aus Lachen, sondern auch aus geteilten Geheimnissen und Vertrauen. Die Eishockeyinsel bleibt, aber sie verändert sich. Nicht mehr nur Jubel, sondern Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Die Humorinsel kehrt zurück, ebenfalls heller und reifer. Die Ehrlichkeitsinsel wächst dagegen neu, stabiler als zuvor, weil Ehrlichkeit nicht mehr nur Wahrheit sagen bedeutet, sondern auch Gefühle zeigen. Und neue Inseln entstehen. Empathie, Erwachsenwerden und Selbstreflexion. Ein sichtbares Zeichen. Riley wächst und damit ihre innere Welt. Den Alltag neu erleben. Wir sehen Riley zurück im Alltag. Sie sitzt am Essenstisch, redet mit ihren Eltern. Sie geht in die Schule und sucht Kontakt zu neuen Freunden. Sie nimmt den Eishockeyschläger in die Hand. Diesmal nicht, um sofort zu gewinnen, sondern um wieder Freude am Spiel zu finden. Die Welt war nicht perfekt. Minnesota fehlt ihr immer noch. Aber jetzt kann sie darüber sprechen. Und das macht sie stärker. Natürlich darf auch hier der Humor wieder nicht fehlen. Wut rastet aus, weil Riley Hausaufgaben machen soll. Ekel rollt schon wieder mit den Augen bei der nächsten Brokkoli-Pizza. Ich verweise nochmal auf die Ananas-Fraktion. Angst sieht schon das nächste Schulreferat als Weltuntergang? Doch diesmal wirkt es nicht bedrohlich, sondern eben vertraut. Es sind die kleinen Alltagskonflikte, das gesunde Chaos im Kopf. Und damit endet die Handlung. Riley ist wieder im Gleichgewicht. Das Kontrollzentrum arbeitet und neue Inseln entstehen. Doch der Film hinterlässt Fragen, die über die Geschichte hinausgehen. Und genau dort setzt unser Nachhall an. Kapitel 4. Wenn wir nach einem Film wie Alles steht Kopf den Saal verlassen, bleibt mehr zurück als nur bunte Bilder und lustige Figuren. Dieser Film begleitet uns, leise und beharrlich, weil er Fragen stellt, die wir nicht so schnell loswerden. Pixar hat eine unsichtbare Welt der Gefühle sichtbar gemacht. Freude, Trauer, Wut, Angst und Ekel. Sie wirken wie überdrehte Cartoon-Charaktere und doch steckt in jedem von ihnen eine tiefe Wahrheit. All diese Figuren sind keine Feinde, die sind Bausteine. Alles steht Kopf erinnert uns daran, dass unsere Persönlichkeit nicht trotz, sondern wegen dieser Vielfalt funktioniert. Der Film stellt eine uralte Frage. Muss man immer glücklich sein, um ein gutes Leben zu führen? Unsere Gesellschaft neigt oft dazu, Ja zu sagen. Wir alle sind umgeben von Parolen, Sei stark, think positive und schau nach vorn. Doch was passiert, wenn wir dabei die Traurigkeit verdrängen? Pixars Antwort ist klar. Glück ist kein Dauerzustand. Echtheit entsteht erst, wenn wir auch die dunklen Farben zulassen. Menschsein heißt, widersprüchlich zu sein. Und darin eben ganz. Das ist eine erstaunlich einfache, aber radikale Philosophie. Glück ist ohne Traurigkeit nicht vollständig. Der Grund, warum Erwachsene im Kino Tränen vergießen, liegt nicht nur in Rileys Geschichte. Es liegt daran, dass wir uns eben selbst erkennen. Kinder sehen, es ist okay, wenn ich traurig bin, weil ich etwas verloren habe. Jugendliche spüren, es ist schwer, stark wirken zu müssen, während innen das Chaos herrscht. Erwachsene erinnern sich an Umzüge, Trennungen und Momente, in denen sie selbst nicht mehr wussten, wie sie weitermachen sollen. Alles steht Kopf zeigt uns, dass diese Erfahrungen kein persönliches Scheitern sind. Sie sind Teile dessen, was uns eben menschlich macht. Nehmen wir die neurodivergente Perspektive. Besonders aufschlussreich wird der Film, wenn wir ihn aus neurodivergenter Sicht betrachten. ADHS. Das ständige Stimmenwirrwarr, die ständigen Unterbrechungen, das Durcheinander im Kontrollzentrum. Viele Betroffene fühlen sich sofort darin wiedererkannt. Es zeigt, wie überfordernd es sein kann, wenn mehrere Impulse gleichzeitig ziehen. Autismus. Das Bedürfnis nach klaren Strukturen und die Überforderung, wenn vertraute Muster zerbrechen. Rileys Kontrollzentrum ohne Führung ist ein Sinnbild für Momente, in denen innere Ordnung zerfällt. Hochsensibilität. Jede Erinnerung leuchtet intensiver. Jede Stimmung färbt den ganzen Tag. Die Kugeln im Film sind ein direktes Bild für die Art, wie Hochsensible Emotionen erleben. Nicht schwach, sondern eben verstärkt. Und das ist nur eine Auswahl. Damit macht Alles steht Kopf etwas Einzigartiges. Es erklärt Kindern und Erwachsenen gleichermaßen, dass es viele Arten gibt, Gefühle zu leben und keins davon falsch ist. Warum Erwachsene weinen und Kinder lachen. Eins der größten Meisterstücke von Pixar ist Der doppelte Boden. Kinder lachen über Wut, der Feuerspeit oder Ekel, die Pizza mit Brokkoli verabscheut. Erwachsene weinen, wenn Bing Bong sich verabschiedet oder Riley in den Armen ihrer Eltern zusammenbricht. Es sind dieselben Szenen und doch zwei völlig verschiedene Erlebnisse. Für Kinder ein Abenteuer, für Erwachsene eine stille Meditation über Verlust, Identität und Nähe. Am Ende stellt der Film keine fertige Antwort bereit. Er lädt uns ein, selbst zu fragen. Wann haben wir zuletzt zugelassen, traurig zu sein, ohne uns dafür zu entschuldigen? Wann haben wir einem anderen Menschen nicht nur mit Aufmunterung, sondern mit ehrlichem Mitgefühl geantwortet? Wann haben wir akzeptiert, dass eine Erinnerung schön und schmerzhaft zugleich sein darf? Vielleicht liegt genau darin die Stärke von Alles steht Kopf. Es zeigt uns, dass wir es dann komplett sind, wenn wir eben alle Stimmen in uns hören. Damit endet unsere Reise durch Rileys Kopf. Ein Kinderfilm hat uns etwas gezeigt, das Philosophen seit Jahrhunderten bewegt. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht immer stark. Wir sind nicht immer fröhlich. Aber wir sind echt. Und manchmal ist das Lachen nach den Tränen das Stärkste, was wir haben können. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.